Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich wirklich von Herzen, dass ich die Ehre habe, heute bei euch zu sein. Ich habe irgendwie eine besondere Affinität zum Russlanddeutschen. Also ich sage Russland und nicht Russlandsdeutsche ist schon erstes Anzeichen, dass ich nicht selbst ein Russlanddeutscher bin. Ich heiße auch nicht Eduard Klaassen oder sowas, sondern Robin Dammer. Aber irgendwie liebe ich die russlanddeutsche Kultur und es liegt nicht nur an den Pelimeni. Ich habe immer wieder auch wirklich interessante Erfahrungen gemacht im russlanddeutschen Kontext. Ich weiß noch, dass ich einmal in einer Gemeinde in einer Bibelstunde war. Und ich weiß nicht warum, aber in dieser Gemeinde war das so die Tradition, dass in der Bibelstunde jeder Mann einmal nach vorne geht und auch irgendwie etwas verkündigt. Und irgendwann mal waren die ganzen russlanddeutschen Brüder durch und dann war ich noch da gesessen und die Blicke haben sich auf mich gerichtet. Also bin ich nach vorne gegangen und habe irgendwas gepredigt. Und dann habe ich mich wieder hingesetzt, die Bibelstunde war vorbei und nach der Bibelstunde standen zwar zwei weinende Omis vor mir. Alte russlanddeutsche Frauen. Und die eine neigt sich zu mir her, richtet sich zu mir und sagt, dass ich das noch erleben darf. Ein Hiesiger, der den Herrn verkündigt. Es gibt tatsächlich Deutsche, die glauben. Preis den Herrn, dass sein Arm nicht zu kurz ist, auch in schwäbischen Gefilden Menschen zu retten. Ich möchte mit euch heute einen Bibeltext anschauen aus dem Lukas-Evangelium, und zwar Kapitel 7. Wer eine Bibel dabei hat, darf sie einmal zücken, Lukas Kapitel 7. Und ich möchte dort zwei Geschichten mit euch anschauen, und zwar den Hauptmann von Kapernaum und die Geschichte von der Witwe aus Nain. Das sind die Verse 1 bis 17 und ich werde den Text einmal vorlesen. Nachdem Jesus seine Rede vor dem Volk vollendet hatte, ging er nach Kapernaum. Ein Hauptmann aber hatte einen Knecht, der ihm lieb und wert war. Der lag todkrank da. Als er aber von Jesus hörte, sandte er die Ältesten der Juden zu ihm und bat ihn, zu kommen und seinen Knecht gesund zu machen. Als sie aber zu Jesus kamen, baten sie ihn sehr und sprachen, er ist es wert, dass du ihm die Bitte erfüllst, denn er hat unser Volk lieb und die Synagoge hat er uns erbaut. Da ging Jesus mit ihnen. Als er aber nicht mehr fern von dem Haus war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, ach Herr, bemühe dich nicht, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Darum habe ich auch mich selbst nicht für würdig geachtet, zu dir zu kommen, sondern sprich ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch der Obrigkeit untertan und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu dem einen gehe und sage, geh hin, so geht er hin. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu einem Knecht, tu das, so tut er's. Als aber Jesus das hörte, wunderte er sich über ihn und er wandte sich um und sprach zu dem Volk, das ihm nachfolgte. Ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und als die Boten wieder nach Hause kamen, fanden sie den Knecht gesund. Und es begab sich danach, dass er in eine Stadt mit Namen Nain ging. Und seine Jünger gingen mit ihm und eine große Menge. Als er aber nahe an dem Stadttor war, siehe, da trug man einen Toten heraus, der einzige Sohn seiner Mutter war, und sie war eine Witwe. Und eine große Menge aus der Stadt ging mit ihr. Und als sie der Herr sah, jammerte sie ihn, und er sprach zu ihr, weine nicht. Und er trat hinzu, berührte den Sarg und die Träger blieben stehen. Und er sprach: Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden. Und Jesus gab ihn seiner Mutter. Und Furcht ergriff sie alle, und sie priesen Gott und sprachen: Es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden, und Gott hat sein Volk besucht. Und diese Kunde von ihm erscholl in ganz Judäa und im ganzen umliegenden Land. Ich will noch beten. Ja, Vater, ich stehe hier und ich fühle mich wie Jesaja. Ich weiß, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Und ich fürchte mich davor, Herr, vor diesem Dienst dein Wort zu verkündigen, weil ich sehe, wie unfassbar unwürdig ich bin. Aber Herr, das Wunderbare ist, dass wir in deinem Wort lesen dürfen, dass es niemals um die Würdigkeit eines Menschen ging, dich zu verkündigen, sondern dass es alle Zeit um deine Würdigkeit geht, verkündigt zu werden. Und deshalb bitte ich dich, Herr, nicht nur, dass du meine Lippen rein machst, sondern dass du mit deinem Geist aus meinem Mund sprichst, die Wahrheit in deinem Wort. Dass du diese Wahrheit aber nicht nur aus mir heraus sprichst, sondern in unsere Herzen hinein. Ich möchte dich für jeden Hörer bitten, dass diese Worte tief ins Herz eindringen und wirklich Frucht bringen. Und wir wissen, nur du kannst es tun, Herr. Wir können säen und gießen, wie wir wollen. Wenn du keine Frucht schenkst, dann wird sie auch nicht wachsen. Und deswegen bitte ich dich, Herr, um deine Gnade zu unserer Freude und deiner Verherrlichung. Amen. In Psalm 90, Vers 12 gibt es diesen ganz bekannten Vers, der in der Lutherbibel folgend beschrieben wird: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Bedenkst du, dass du sterben musst? Jetzt würden wir sagen, natürlich, mir ist es klar, irgendwann mal kommt der Tod. Aber ich rede jetzt hier nicht irgendwie so oberflächlich von etwas Kopfwissen. Ist dir bewusst, dass der Tod und das Leiden ein integraler Bestandteil des menschlichen Daseins hier auf Erden ist? Objektiv würden die meisten sagen, klar, aber wie schaut es wirklich in deinem Herzen aus? Macht das was mit dir? Ich habe ein Jahr in Israel in einem Sterbehospiz gedient. Und in diesem Jahr im Sterbehospiz habe ich viele Menschen sterben sehen. Ich habe manche Menschen wirklich in ihren letzten Momenten begleitet, bevor sie gingen. Ich habe tote Körper in die Kühlkammer des Krankenhauses gebracht. Aber wenn ich ehrlich bin, in mir hat sich da nichts geregt. Das war halt mein Job, man macht das so, weil man das da so macht. Aber berührt hat mich das nicht wirklich. Man kommt irgendwie damit zurecht, man findet sich damit ab, man betrachtet das alles technisch. Kurze Zeit danach aber, als ich wieder in Deutschland war, ist etwas Undenkbares passiert. Mein Nachbar ist gestorben, den ich von klein auf kannte. Als junger Mann, keine 30 Jahre alt, er hatte einen tragischen Unfall auf seinem eigenen Bauernhof daheim. Man konnte ihm nicht mehr helfen. Und es ist mir so ins Herz gefahren. Nicht nur, dass er weg war, diesen Kerl, den ich mein Leben lang kannte, sondern dass ich auch nicht wusste, wo ist er jetzt eigentlich? Wo stand er in seinem Herzen Christus gegenüber? Da ist mir bewusst geworden, wie schlimm der Tod ist und dass der Tod wirklich hier ein Bestandteil auf Erden ist, dem wir nicht entgehen können. Der Predigttext, den wir heute anschauen wollen, der zeigt uns zwei solche plötzliche Schicksalsschläge. Und er will uns bewusst machen, wie unfassbar wichtig es ist, dass wir in Anbetracht solcher Nöte nur in Jesus Christus Hoffnung finden können. Der erste Bericht handelt von einem Hauptmann, der einen Knecht hatte, der im Sterben lag. Und trotz all seiner Macht musste er machtlos mit ansehen, wie dieser junge Mann verschied. Und im zweiten Bericht lesen wir von einer armen Witwe, die schon das tragische Leid hatte, dass ihr Mann verstorben war und jetzt auch ihr einziges Kind, ihr einziger Sohn. Und wir sehen, wie Jesus dieser Frau in ihren Leiden begegnet. Ich will letztendlich diese ganze Predigt in drei Teile teilen. Ich möchte drei Dinge mit euch bedenken. Ich will mit euch gemeinsam anschauen, den Glauben, den der Hauptmann hatte und was daran so besonders ist. Dann will ich mit euch anschauen, wie Jesus dieser Frau in ihrer Trauer begegnet. Und letztendlich wollen wir uns die Frage stellen, was das eigentlich mit unserem persönlichen Leben zu tun hat. Jetzt lasst uns mal in unseren Text eintauchen, in unseren ersten Abschnitt hier in Kapitel 7. Wir lesen davon, dass Jesus eine Predigt beendet hatte. In Kapitel 6 gab es diese große Predigt auf dem Feld. Jesus hat dort gelehrt und dann hier in Kapitel 7 heißt es, er ist wieder in dem kleinen Fischerdörfchen Kapernaum angekommen, wo er ja schon immer und immer wieder war. Und dann heißt es, in diesem Dörfchen, da war ein römischer Hauptmann. Und das heißt aller Wahrscheinlichkeit nach, es war ein sogenannter Centurio, ein Mann, der Herr über 100 Soldaten war. Man kann also sagen, jemand, der es in seiner Karriere weit gebracht hat. Er war ein erfolgreicher Soldat. Aber Karriere im Militär, damals wie heute, ist mit vielen Abstrichen verbunden. Für einen römischen Mann im Dienste der Armee zu sein, Centurio zu sein, kann heißen, mehrere hunderte oder tausende Kilometer entfernt von der Heimat für Jahre oder Jahrzehnte stationiert zu sein und vielleicht nie wieder in die Heimat zurückzukehren. Keine Familie. Da fliegt man nicht mal kurz heim oder da skypt man nicht mal kurz mit seinen Verwandten. Es war ein Mann, der quasi seine ganze Familie hinter sich gelassen hat. Für viele hieß es sogar, dass sie nicht einmal heiraten können. Kinder haben können. Einsamkeit war ein großer Bestandteil ihres Lebens. Von diesem Hauptmann lesen wir aber, dass er jemanden gefunden hat, der für ihn sozusagen Familie wurde. Sein Knecht. Der wurde ein so guter Freund für ihn, dass er einfach seine neue Familie im fernen Israel wurde. Er war ihm lieb und wert, heißt es hier in Vers 2. Aber dieser Knecht war todkrank. Da hat er seine Familie aufgegeben, geht ins ferne Land, findet wieder einen Freund und was passiert? Dieser Freund ist todkrank. Dann aber in Vers 3 heißt es, er kriegt mit, dass Jesus, dieser Wanderprediger und Wunderheiler, wieder am Ort ist. Und da heißt es, da sandte er die Ältesten der Juden zu ihm und bat ihn zu kommen und seinen Knecht gesund zu machen. Der Hauptmann hatte gute Kontakte, er schickt die Ältesten der Juden, das heißt die religiösen und bürgerlichen Führer im Ort, er schickt diese zu Jesus. Warum? Denn er hielt sich selbst für unwürdig, Jesus zu begegnen. Und als diese dann aber zu Jesus kamen und ihn inständig bitteten, dass er doch die Bitte dieses Hauptmannes erfüllen solle, lesen wir Folgendes. Sie sagen nicht, Jesus, hier ist dieser unwürdige Hauptmann. Sie sagen, Jesus, er ist es wert, dass du ihm die Bitte erfüllst. Denn er hat unser Volk lieb und die Synagoge, die hat er uns errichtet. Wir können uns am Samstag versammeln, Jesus, weil er uns dieses Haus gebaut hat. Sie argumentieren für diesen Mann, weil er ein tolles Lebenszeugnis hat. Und jetzt schaut aber mal, wie es weitergeht. Ab Vers 6. Als er aber nicht mehr fern von dem Haus war, sandte der Hauptmann Freunde zu Jesus und ließ ihm sagen, ach Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Darum habe ich mich selbst auch nicht für würdig geachtet, zu dir zu kommen. Sprich einfach nur ein Wort mein Knecht, der wird gesund. Jesus, ich bin ein Mensch, der Herren über sich hat. Und ich bin ein Mensch, der gleichsam auch Soldaten unter mir hat. Und wenn ich zu dem einen sage, geh hin, dann geht er, und zu dem anderen, komm her, dann kommt er, und zu einem dritten, tu das, dann tut er's. Jesus, ich bin nur ein Mensch, nicht mehr. Als Jesus das gehört hat, Herr, bemühe dich nicht, sprich einfach nur ein Wort, da heißt es, dass er sehr verwundert war. Warum? Zwei Dinge werden uns hier berichtet über den Glauben dieses Hauptmannes. Zwei Dinge haben diesen Mann ausgemacht, und das sind nicht die zwei Dinge, die die Juden Jesus gesagt haben. Erstens, dieser Mann hatte eine so große Ehrfurcht vor Jesus Christus, dass er sagt, ich bin es nicht einmal würdig, dass du in mein Haus kommst. Er hat ein Riesenbild von Jesus gehabt. Und zweitens, dieser Mann hatte ein so großes Vertrauen in Jesus, dass er gesagt hat, Jesus, du musst nur ein Wort reden, du musst nicht einmal kommen. Und alles geschieht, weil du mächtig bist. Du kannst heilen mit nur einem Wort. Jesus hört das und es heißt, er verwunderte sich über ihn und er sprach zu allen Leuten, die da waren, einen solchen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Jesus kann nicht beeindruckt werden von unserer steilen Karriere, Reichtum, Macht, Ansehen in der Gesellschaft. Es gibt keine guten Argumente, die wir vorbringen können, warum wir es wert sind, dass er etwas tut. Während die Ältesten der Juden genau darauf gebaut haben, er ist es wert, sagt der Hauptmann, Jesus, ich komme doch nicht mit dem Argument zu dir, weil ich es wert bin. Du siehst in mein Herz, brauche ich gar nicht erst versuchen. Jesus, ich bin es nicht wert. Ich bin es nicht wert und weißt was, Jesus, das ist nicht mal mein Punkt. Ich appelliere doch nicht an meine Würde, sondern an deine Gnade. Jesus, ich bin ein einfacher Mensch, ich habe Diener unter mir und Herren über mir. Du aber, Jesus, bist kein einfacher Mensch. Du bist der, wie der Text hier sagt, der Herr. Und wenn du nur ein Wort sprichst, Jesus, dann muss der Tod weichen. Seht ihr das? Obgleich das gute Zeugnis dieses Hauptmannes sicherlich der Ausdruck seines Glaubens war, dass er als Römer die Juden geliebt hat und dass sie das zeugnishaft zu Jesus sagen, dass er bereit war, die Synagoge zu errichten, das zeugt von ihm. Aber daran wird nicht sein Glauben in diesem Text festgemacht. Das ist die Frucht seines Glaubens, ja. Aber sein Glauben ist etwas anderes. Nämlich, dass er trotz aller seiner menschlichen Errungenschaften sich dessen bewusst war, dass es Dinge im Leben gibt, über die er keine Macht hat. Und gleichzeitig, dass er so demütig in seinem Herzen war, einfach nur zu Jesus zu kommen und daran zu glauben, dass ihm alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Wahrer Glauben, sagt dieser Text, ist der hoffnungsvolle Blick eines begrenzten Menschen. Weg von sich, nach oben zu dem Gott, dem alles möglich ist. Es ist das Wissen darum, dass ich nichts bieten kann, und doch gleichzeitig die Hoffnung, dass ich alles erwarten darf von Gott, der gut und gnädig und allmächtig ist. Und der einzige Grund, warum das so ist, warum es sich lohnt zu glauben, sagt dieser Text, sagt der Hauptmann, ist, weil Jesus das Objekt unseres Glaubens, der Gott, an dem wir glauben, weil er allmächtig ist. Und dann Vers 10, der Hauptmann erfährt genau das. Sein Glauben wird nicht zu Schanden. Und als die Boten wieder nach Hause kamen, fanden sie den Knecht gesund. Der Hauptmann durfte erfahren, dass ein Mensch, der in einer hoffnungslosen Situation einfach nur zu Jesus kommt, Hoffnung finden kann. Jetzt lasst uns mal in unseren zweiten Text schauen. Warum eigentlich bringe ich hier einen zweiten Text mit ran? Man könnte ja nur über diese Geschichte reden. Ich glaube, es ist ganz bewusst so im Lukas-Evangelium, dass diese beiden Texte zusammenstehen. Schaut mal mit mir weiter in den Text. Wir lesen hier in Vers 11, und es begab sich danach. Oder man könnte sagen, anders übersetzen, bald darauf, kurz danach, etwa 40 Kilometer südlich von Kapernaum, in einem kleinen Örtchen namens Nain, da kommt Jesus, er marschiert ein in diese Ortschaft und es heißt, er hat nicht nur seine Jünger, sondern eine Volksmenge im Gepäck. Und könnt ihr euch das circa vorstellen, wie das aussah, nachdem Jesus dieses Wunder getan hat an dem Knecht, wie die Menschen mit Jesus mitgezogen sind, schaulustig, aufgeheizt, viele Diskussionen, hoffend auf ein neues Wundern, manche vielleicht verärgert, weil die Reise so weit war oder weil man Hunger hat. Aber es ist irgendwo diese Volksmenge, die haben ein Wunder erlebt, die wollen mehr Wunder sehen. Und dann lesen wir hier, während Jesus mit dieser Volksmenge einmarschiert in dieses Städtchen Nain, ist eine zweite Volksmenge da, die nicht einmarschiert, sondern ausmarschiert. Und es ist nicht eine erheiterte Volksmenge, die ein Wunder gesehen hat, das ist ein Trauermarsch. Könnt ihr euch das bildlich vorstellen? Da an dem Stadttor zu Nain, da kommen zwei Volksmengen, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Die einen weinen verbittert und kriegen kein Wort mehr über die Lippen. Die anderen waren Zeugen eines Wunders, Nachfolger Jesu, die manche große Lehren gehört haben. Da treffen zwei Welten aufeinander. In diesem Moment am Stadttor von Nain. Und während wir vorher im ersten Text gelesen haben, dass der Hauptmann, weil er ein so großes Vertrauen auf Jesus hatte, die Initiative ergriff und seine Bekannten, seine Freunde zu Jesus schickte, lesen wir hier von dieser trauernden Frau in ihrem Elend. Könnt ihr euch das vorstellen, wie ein Mensch gerade sich fühlt, wenn er sein Kind zu Grabe trägt? Glaubt ihr, die Frau hat einen Blick für das, was um sie her geschieht? Ihr Herz ist eingenommen von dem größten Schmerz, den man sich vorstellen kann. Und während sie gerade da so vor sich hin trottet, bitterlich weinend, mit ihrem einzigen toten Kind auf einer Barre, ist da Jesus und vermutlich registriert sie noch nicht mal wirklich, wer ihr da eigentlich entgegenkommt. Alles, was in ihrem Herzen ist, ist Schmerz, ist Trauer, ist Leid, das man nicht einmal in Worte fassen kann. Und dieses Mal lesen wir aber, dass Jesus diese Frau im Blick hat und dass Jesus initiativ ist und auf diese Frau hinzugeht. Schaut mal hier in Vers 13. Und als Jesus, der Herr, sie sah, da jammerte sie ihn und er sprach zu ihr, weine nicht. Dieses es jammerte ihn, das drückt Luther etwas komisch aus, das meint eigentlich so viel wie, Jesus war zutiefst innerlich bewegt, zutiefst in seinem Herzen getroffen über diese trauernde Witwe. Kennst du Jesus so? Hier in unseren frommen, bibeltreuen Gemeinden, da reden wir sehr viel von der Kraft und Autorität unseres Herrn, von seiner absoluten Souveränität über alle Dinge. Wahre Worte, gute Worte. Aber kennst du Jesus auch als einen solchen Herrn, der einer trauernden Frau, die gerade weint, dass Jesus mit einer solchen Frau Mitleid hat und dass er innerlich bewegt ist, wenn er sie in ihrem Leid sieht? Der allmächtige König aller Könige, der souverän über alles regiert, der ist auch ein Mensch, der sich in die Leiden und Nöte einer einfachen alten Frau hineinversetzen kann, hineinfühlen kann. und einfach nur mitleidet. Da kommt das Wort her, Mitleid. Mit jemandem mitleiden, innerlich bewegt sein. Jesus schaut sie an in ihrem Elend, er ist innerlich bewegt und er spricht zu ihr. Ich glaube, es ist wirklich eine so unfassbar große Gefahr für uns in unseren bibeltreuen Gemeinden, dass wir von Gott so ein Bild haben, als ob er einfach nur ein emotionsloses, unpersönliches, fernes Vernunftwesen ist, das irgendwo im Himmel eben souverän regiert und so sein Ding macht und dass er kein Verständnis haben kann für mich in meiner momentanen Situation, warum ich vielleicht gerade so gelähmt bin, warum ich vielleicht gerade auch so schwach und erzürnt bin, warum ich gerade einfach so leide. Als ob der Schöpfer der Welt nicht auch der Schöpfer unserer Gefühle wäre. Wer hat denn dich so gemacht, wie du bist? Das ist ein wichtiger Punkt, den wir ganz leicht vergessen, dass Gott auch unsere Gefühlswelt gemacht hat. Und das heißt, wer kann sich denn besser hineinversetzen in dich und in deine aktuelle Lebenssituation als der Gott, der dich gemacht hat? Keiner kann besser mit dir mitfühlen. Zusätzlich ist er übrigens noch der, der in dein Herz schaut, durch deine Fassade hindurch. Du kannst nach außen hin ausstrahlen, was du willst und wie du willst. Er weiß ganz genau, wie es in dir ausschaut. Und dann denkt mal drüber nach. Wer weiß denn besser, was es heißt, zu leiden? Die Bibel sagt, er war ein Mann mit Leiden vertraut. Du hast Feinde, Menschen, die dich nicht mögen. Wann hat Jesus nicht Gegenwind erfahren von den Menschen? Du kämpfst mit großen Versuchungen und weißt nicht, wie du sie bezwingen sollst. Wann wurde er nicht versucht? Vom Teufel auf eine Art und Weise, die wir uns vielleicht nicht mal vorstellen können. Da in der Wüste, die 30 Tage. Du wurdest enttäuscht von jemandem, dem du vertraut hast. Jesus wurde von einem Freund mit einem Kuss betrogen für eine Handvoll Münzen. Du hast jemand verloren, den du geliebt hast. Jesus stand da am Kreuz und er hatte niemanden mehr. Er hat nicht nur eine Person verloren, er hat alle verloren, selbst seinen Vater im Himmel. Er hat alle verloren, er hat alle gegen sich gehabt, da als der Zorn Gottes auf ihm war. Wer weiß besser, was es heißt zu leiden? Jesus. Und deswegen macht uns dieser Text hier auch deutlich, dass es nicht eine Floskel ist, wenn Jesus Mitleid hat mit einem leidenden Menschen. Er ist es, der es besser kennt als alle anderen. Aber wir lesen nicht nur davon, dass Jesus Mitleid hat, sondern dass er nach wie vor der souveräne König aller Könige ist. Er geht hin, er ergreift die Barre, er sagt drei Worte: Jüngling, steh auf. Und was passiert? Leben kehrt zurück in diesen toten Körper. Ja, es ist eine Gefahr, dass wir Gott als fernes, emotionsloses Vernunftwesen sehen können. Aber wisst ihr, was auch sehr oft im Alltag passiert? Dass wir glauben, dass Gott gar nicht fähig ist, die Dinge zu verändern, die uns gerade bedrücken. Sehr oft kann es auch sein, dass wir hierhin gehend ein falsches Bild von unserem Herrn haben, dass wir meinen, ja gut, vielleicht kann er das, aber macht er das wirklich? Greift Gott wirklich noch ein in irgendwelche Leben? Diese Frau hat Jesus sicherlich nicht so auf dem Schirm gehabt wie der Hauptmann von Kapernaum. Die ist gerade zum Grab marschiert und Jesus geht hin und greift ein und verändert was fundamental. Da hat die nicht mit gerechnet. Und trotzdem greift er ein. Und ich muss sagen, das ist ein Riesentrost für mich, dass bei aller Aktivität im Glauben, wie wir beim Hauptmann gesehen haben und was uns ja auch immer wieder von der Bibel aufgetragen wird, dass wir vertrauen sollen, dass wir aktiv sein sollen, ist ja nicht so, dass es das nicht geben würde, dass wir dennoch auch lesen können, dass Gott dann handelt, wenn wir ihn nicht auf dem Schirm haben. Wenn wir mit anderen Dingen so bedrückt sind, so eingenommen sind, dass wir ihn vielleicht nicht einmal in unseren Gedanken im Gebet irgendwie fragen oder ansprechen können. Jesus ergreift diese Barre, der Jüngling steht auf, ein Wunder geschieht. Und was passiert? Das Weinen dieser Frau verwandelt sich in Lachen. Und ich glaube, in gewisser Hinsicht ist das so eine Art irdischer Vorgeschmack, der uns hier berichtet wird, von dem, was Jesus in der Bergpredigt gesagt hat. Selig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet noch lachen. Es wurde aber nicht nur der Frau wieder ein Lächeln ins Gesicht geschenkt, sondern es heißt ja auch in Vers 16 und 17, das gesamte Volk fing an Gott zu preisen und sprach, es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden und Gott hat sein Volk besucht. Und diese Kunde von ihm erscholl im ganzen Land Judäa und im ganzen umliegenden Land. In Jesus Christus hat Gott sein Volk besucht. Das ist nämlich genau das, was Zacharias in Kapitel 1 von Lukas gepredigt hat. Der Sonnenaufgang aus der Höhe, der das Volk in der Finsternis besucht. Das Volk jubelt, das Volk freut sich, aber es heißt auch, dass das Volk mit Ehrfurcht ergriffen ist. Und schaut mal her, was denkt dieses Volk? Was hat es gerade gesehen? Es hat gesehen, dass scheinbar ein großer Prophet unter uns aufgestanden ist. Gott hat sein Volk besucht durch einen Propheten. Was meint es? Ich glaube, hier wird uns eine zentrale Aussage gemacht und das ist eigentlich der Hauptpunkt, warum ich diese beiden Texte zusammen predige. Wir müssen einmal in den Kontext schauen, dass wir verstehen, was Lukas uns hier eigentlich aufzeigt. Wenn ihr in Kapitel 4 hineinschaut, dann sehen wir, dass Jesus in seiner Heimatstadt ist, in Nazareth. Lukas 4. Und dort in Nazareth, da predigt er folgende Worte. Er liest Jesaja vor. Diese Worte, der Geist des Herrn ist auf mir, Vers 18, weil er mich gesalbt hat zu verkündigen das Evangelium den Armen, er hat mich gesandt zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Jesus ist dann in seiner Heimatstadt, er zitiert diese Worte aus Jesaja und sagt, ich bin diese Erfüllung, heute sind diese Worte geschehen. Dann aber sagt er Folgendes zu den Juden. Er zitiert zwei andere Geschichten aus dem Alten Testament oder er geht auf zwei Geschichten ein, zwei Geschichten von Propheten. Und er sagt, trotzdem das unter euch geschieht, werdet ihr nicht glauben. Es werden Dinge geschehen, die ihr nicht annehmen werdet. Es ist letztlich so wie damals in den Tagen des Alten Testamentes. Und wer sind die Menschen, denen Gott sich da zugewendet hat in der Not? Oh, es waren viele trauernde Witwen in Israel. Aber der Prophet Elisa wurde zu wem gesandt? Elia, er wurde zu einer heidnischen Witwe aus Sarepta gesandt. Und es gab viele Menschen, die krank waren und Aussatz hatten, aber zu wem wurde Elisa gesandt, um ihn zu heilen? Zum Hauptmann Naeman. Jesus zitiert diese beiden Geschichten und dann passiert das Drama, das Volk tickt aus und es will ihn umbringen. Was ist hier jetzt die Parallele? Denk mal drüber nach. Jesus zitiert zwei Geschichten aus dem Alten Testament. Einmal geht es um eine Witwe, die ein Kind verloren hat und ein Prophet kommt her und weckt das Kind wieder auf. Seht ihr die Parallele? Die Witwe aus Sarepta und hier die Witwe zu Nain. Und das andere ist ein heidnischer Hauptmann, der das Wunder einer Heilung erfährt. Jesus macht diese direkte Brücke. Oder Lukas zeigt uns hier diese Brücke, indem er diese Geschichten hier einfügt. Von den vielen Wundern, die Jesus getan hat, nimmt er genau diese beiden Texte und stellt sie nebeneinander, die einen so direkten Anklang zu Elia und Elisa im Alten Testament haben. Jetzt verstehen wir, warum die Menschen gesagt haben, ein großer Prophet ist unter uns aufgestanden, weil Jesus tut scheinbar genau das, was wir bei Elia und bei Elisa gesehen haben. Wir sehen also diese direkte Parallele. Wenn ihr einmal, das könnt ihr heute als Hausaufgabe machen, 2. Könige 5, und 1. Könige 17 mal lest, im Vergleich mit diesen beiden Texten, seht ihr ganz viele Parallelen. Euch werden die Kronleuchter aufgehen. Aber das ist nicht Das Einzige, was wir sehen nicht nur eine Parallele, wir sehen auch einen entscheidenden Unterschied und darauf möchte ich hinaus. Wenn ihr nämlich jetzt mein 1. Könige 17 hineinschaut, wo die Geschichte von Elia ist, wo es auch um eine arme Frau geht, die ihr Kind verloren hat. Komm, schlag das mal mit mir auf. 1. Könige 17, Vers 21. Da sehen wir, wie Elia betet. Und schaut mal her, was Elia sagt. Und Elia ruft zum Herrn. Elia rief zum Herrn und sagte, Herr, mein Gott, willst du denn auch über die Witwe, in deren Haus ich wohne, Unheil bringen und ihren Sohn sterben lassen? Und dann heißt es, und hierauf streckte er sich dreimal über dem Knaben hin. Und er rief zum Herrn und flehte, Herr, mein Gott, bitte, lass doch wieder Leben in diesen Knaben einkehren. Elia war kein großer Mann. Er war ein Mann mit einem großen Gott. Und Elia fleht, er bittet, abhängig, nicht vollmächtig. Und jetzt schaut mal hier in unserem Text, lesen wir Kapitel 7 von Lukas. Und Jesus ruft zum Herrn, ach Herr, ich bitte dich inständig, dass du dieses Kind aufwächst. Nein, Jesus geht zu dieser Barre, wo dieses tote Kind liegt. Er ergreift es. Er sagt nur drei Worte, Jüngling, steh auf und das Wunder geschieht. Seht ihr, was hier passiert? Jesus ist nicht einfach ein Prophet wie Elia und Elisa. Jesus ist der Herr, den Elia und Elisa anriefen. Jesus ist der Herr, der das tut, wozu kein Mensch fähig ist. Und die Menschen denken, ja, es ist mal wieder sowas passiert wie im Alten Testament, schön. Und Jesus sagt, ihr begreift gar nicht. Hier ist nicht ein einfacher Prophet unter euch, hier ist der Herr, der tut und macht, was er will, wann er will, weil er allmächtig ist. Er ist der Herr, so wie es schon der Hauptmann von Kapernaum berichtet hat. Wir sehen also hier in unserem zweiten Text, dass Jesus voller Barmherzigkeit und Mitleid und Fürsorge für die leidenden Schäfchen ist, die er hat. Und gleichzeitig, dass er souverän und vollmächtig eingreift. Und jetzt möchte ich das Ganze zusammenschnüren und mit euch gemeinsam uns die Frage stellen, was hat es jetzt eigentlich für dich und mich konkret zu bedeuten, diese beiden Geschichten damals in Israel, was können wir damit heute anfangen, was sollen wir aus diesem ganzen Ereignis lernen? Das Erste, was wir lernen aus unserem Text, was uns unser Text vorhält und was du dir bewusst machen musst, Leid und Tod sind real in dieser Welt und du hast keine Macht dagegen. Leid und Tod sind real. Es gibt Dinge im Leben, über die wir keine Macht haben, wo wir nichts dagegen machen können und sie sind Bestandteil dieser irdischen Existenz von uns Menschen und es trifft jeden von uns mal früher oder später diese Realität. Es ist völlig egal, wie reich und erfolgreich du bist. Du kannst vieles richtig machen im Leben. Das bewahrt dich nicht davor, dass nicht auch ein geliebter Mensch sterben kann. Es ist egal, wie gut du dich bemühst auf der Arbeit und alles dort richtig machst und vielleicht auch dort erfolgreich bist. Das bewahrt dich nicht davor, dass nicht vielleicht plötzlich eine Pandemie kommt, die deine Firma in den finanziellen Ruin treibt, sodass du deine Arbeit verlierst. Es ist irrelevant, sehr oft, wie gut durchdacht und vorbereitet du im Leben bist, wenn nämlich das Unvorhersehbare kommt und dich trifft, dann helfen deine besten Pläne nichts. Ich sage nicht, dass das alles falsch ist, das sind gute Dinge, auf die wir achten sollen. Wir sollen uns in unserer Arbeit bemühen, wir sollen bedacht leben, aber es gibt Dinge, über die du keine Macht hast und der Text hält es uns vor Augen. Und die Frage ist, wie reagierst du, wenn sowas passiert? Vertraust du denn auf dich selbst oder wo schaust du hin? Ein Bekannter meiner Familie war ein extrem selbstsicherer Mensch. Er hat immer auf sich geschaut und hat sich immer vertraut. Er hat alles im Leben bisher hingekriegt, bis er Krebs hatte. Und selbst da hat er uns immer und immer wieder gesagt, ich pack das. Das machen wir, das packen wir, das ziehen wir durch, nächstes Jahr gehen wir in Urlaub, gell? Anfangs schien es so, als ob er es packen würde. Aber jedes Mal, wenn der Krebs bekämpft war, ist er an einer anderen Stelle neu aufgetaucht. Und früher, denn spät, früher als gedacht, mussten wir alle feststellen, er hat es nicht gepackt. Wenn solche Situationen kommen und du auf dich selber schaust, dann wirst du in der Sackgasse der Verzweiflung landen. Du wirst nichts haben, was dir Halt geben kann, wenn du ein Mensch oder irdische Begebenheiten der Fels sind, auf den du dich stellst. Wenn das dein Fels ist, wirst du feststellen, dass es Sand ist, in dem du eingehen wirst. Jesaja sagt uns aber, auch wenn Jünglinge müde und matt werden und Männer straucheln und fallen, was Bestandteil dieser Welt ist, wenn einer auf den Herrn vertraut, dann kriegt er neue Kraft. Sie werden auffahren mit den Flügeln wie Adler. Sie werden laufen und nicht matt werden. Sie werden wandeln und nicht müde werden. Wer auf sich selbst vertraut, der wird in den großen Nöten des Lebens verzweifeln. Wer aber auf Gott hart, der wird auch in dunklen Stunden sehen, dass in den tiefsten Tälern, in dunkelsten Tagen Hoffnung zu finden ist. Das ist das Erste, was wir sehen. Das Zweite, was uns dieser Text deutlich macht, ist, dass Gott kann Wunder tun. Gott kann Wunder tun. Der Bibeltext lehrt uns offensichtlicherweise, dass Jesus imstande ist, Tote wieder aufstehen zu lassen, Kranke wieder zu heilen. Und das zeigt uns, dass wir niemals glauben brauchen, Gott sei machtlos. Und das heißt, wir haben immer einen Grund für alles zu beten und zu bitten. Immer. Kein Anliegen ist Gott zu groß. Das heißt aber nicht, dass Gott es immer tut. Und wenn Gott es nicht tun sollte, dass er dein Gebet auf die Weise erhört, wie du es dir wünschst, darfst du dir dennoch bewusst machen, er blickt dich an, wenn du sein Kind bist, wie diese leidende Witwe zu Nein. Paulus wusste, er war nicht verstoßen von Gott, als er den Stachel im Fleisch hatte. Er wusste, es war das Zeichen von Gottes Gnade. Und auch du darfst dir bewusst machen, ja, bete um alles. Ring mit Gott. Ring wie Jakob. Und wenn Gott es nicht erhört, dann nur, weil Gott etwas Besseres im Plan hat und weil er mit dir durch diese Leiden durchgehen will. Gott kann Wunder tun, wenn er will, aber er tut sie nicht immer, je nachdem, was er für einen Plan hat. Aber ultimativ, denk mal drüber nach, was hat es eigentlich gebracht, dass Gott den Toten wieder auferstehen lassen hat und den Jüngling wieder gesund gemacht hat, der krank war? Heute, 2000 Jahre später, blicken wir zurück und große Überraschung, beide sind in ihrem Grab verrottet. Vielleicht sind noch ein paar Knochen übrig, wahrscheinlich nicht, ein bisschen Staub. Was hat denn das Wunder ultimativ getan? Es hat keinen bleibenden Frieden gebracht. Das Wunder hat nichts wirklich verändert, ultimativ. Der Tod ist nach wie vor Bestandteil hier auf Erden. Und zwar so lange, bis Jesus wiederkommt. Er lässt uns in diesen Leiden. Er lässt uns dahin durchgehen, weil das alles ein Zeichen ist für etwas noch viel Schlimmeres. Jesus will, dass wir nach wie vor verstehen und erkennen, wie schlimm die Sünde ist. Und solange wir in dieser Welt leben und solange er noch nicht alles neu gemacht hat, werden wir damit konfrontiert. Wird es immer und immer wieder kommen. Selbst wenn Gott ein Wunder tut, wird es nur ein Wunder auf Zeit sein, weil das eigentliche Wunder erst die Ewigkeit bringt. Das Leben, das nicht mehr vergeht. Das alles zeigt uns, dass es um etwas Größeres geht. Jesus ist nicht gekommen, um in dieser Welt den Tod zu nehmen, fürs Erste. Jesus ist in diese Welt gekommen, um für uns in den Tod zu gehen. Er ist gekommen, um zu sterben, weil der Tod die Folge unserer Sünde ist, weil all das Elend, das du erlebst in deinem Leben, direkt oder indirekt die Folge von unserer gefallenen menschlichen Natur ist. Und Jesus kam in diese Welt und er hat sich dessen allen ausgesetzt und ist dafür gestorben. damit er dich freisprechen kann von dem Fluch der Sünde, von dem Fluch des Todes, damit er ihn aufnimmt an deiner Statt, damit du die Verheißung des Lebens haben kannst, die er eigentlich verdient hat. Jesus kam, um zu sterben am Kreuz, aber er ist auch wieder auferstanden aus dem Toten. Er lebt nun in Ewigkeit und er sagt, alle, die ihr auf mich vertraut, egal was diese Erdenzeit für dich bringt, danach folgt das ewige Leben, wo es keine Tränen mehr geben wird, wo ich alle Tränen von euren Augen abwischen werden wird, wo es kein Tod und keine Leiden mehr geben wird, in meinem Reich in Ewigkeit. Ist das deine Hoffnung? Wenn irgendwas anderes auf Erden deine Hoffnung ist, sage ich dir, früher oder später kannst du dich erwischen und dann bist du ein armer Tropf. Schau auf Jesus, hoff auf ihn, hier auf Erden. Lass ihn dein Trost sein, im Leben wie im Sterben. Und du wirst sicher am Ziel ankommen und sehen, wie der Hauptmann von Kapernaum, sehen, wie die Witwe aus Nein, dass du nicht zu Schanden werden wirst, dass deine Hoffnung nicht zu Schanden werden wird. So lässt sich also abschließend sagen, nichts ist so sicher wie der Tod. Aber wer an Jesus glaubt, der darf wissen, es gibt jemanden, der stärker ist als der Tod. Und dieser jemand spricht von sich selbst, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, der wird in Ewigkeit nicht sterben. Amen.